Freude, mal wieder hier zu sein, nicht wahr? Wie ist es eine Freude, in die Ferien zu fahren, nicht? Aber es ist noch eine größere Freude, wieder hier zu sein. Und nachdem wenn man so alle möglichen geistlichen und kirchlichen Veranstaltungen miterlebt hat, dann kommt man nach Hause und ich muss sagen, so schön wie in BH ist es nirgends. Das ist Lokalpatriotismus, aber ich kann es nicht ändern, nicht so. Baulich so, nicht wahr? Weh, wenn es streit ist. Aber nun wollen wir an den Epheserbrief gehen. Epheser, wir waren stehen geblieben, Epheser 3, Vers 14. Epheser 3, Vers 14. Und meine Freunde, nachdem der Apostel Paulus, erinnern Sie sich, wir haben ein halbes Jahr lang diese riesigen, gewaltigen, großen Sätze besprochen, wo er von der Größe des Amtes spricht, von der Herrlichkeit des Evangeliums, von der Wichtigkeit der Gemeinde. Da fasst er das alles zusammen. Der, Vers 14, derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi. Spüren Sie, was das für ein Klang ist. Man könnte vielleicht denken, dass alles bisherige klang so ein bisschen theologisch, theoretisch. Ist im Ernst ja nicht, nicht? Aber jetzt wird es auf einmal so ganz persönlich. Derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi. Denn der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen, nicht so ein Kopfglauben, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Auch begreifen möget mit allen Heiligen, also mit allen Gläubigen, welche da die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe auch erkennen die Liebe Christi, durch alle Erkenntnis übertrifft. Auf dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das soll sagen, auf dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. So ist es gemeint. Dass wir nicht mehr so eine arme Krücken sind, elende, arme, elende, unglückliche Leute, erfüllt mit Gottesfülle. Das ist fast zu viel des Guten, denkt man. Nicht? Mensch, was soll das Gemeinde werden, wenn ein Pastor erfüllt wäre mit Gottesfülle? Und nun gar ein Kaufmann oder eine Hausfrau. Explodiert ja das Haus, nicht? Wenn er mit Gottesfülle erfüllt ist. Da würde ja eine ungeheure Umkrempelung erfolgen. Nein, das ist zu viel. Sagen wir, ziehen wir 50% ab. Nein, sagt Paulus, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder begreifen können, nach der Kraft, die da in uns zu wirken angefangen hat, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christo Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist wieder eine große Sache. Und ich brauche schon so einige Dienstage, dass wir das verdauen. Es fängt damit an, dass Paulus sagt, so, jetzt habe ich euch, liebe Gemeinde in Ephesus, das Evangelium nochmal so ausgebreitet und jetzt will ich was Besseres tun. Jetzt will ich niederknien und für euch beten. Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus. Was bedeutet das? A, B, C, D, E. Das bedeutet A. Die Gemeinde in Ephesus, in einer großen heidnischen Stadt, eine kleine Christengemeinde, wissen Sie? Da waren Götzentempel und da waren Vergnügungsetablissements. Da war die Nacht hell von Neonlicht in Ephesus, eine riesige, große Weltstadt und eine kleine Christengemeinde, die ein Heiland hatte. Diese Gemeinde hatte einen Freund, der für sie gebetet hat. Paulus kannte die einzelnen Christen. Er hat sie vor Gott durchgenommen und durchgebetet. Und da muss ich sagen, wohl der Gemeinde in Ephesus, dass sie jemand hatte, der für sie gebetet hat. Haben sie auch jemand, der für sie betet? Die große Frage. Ich weiß nicht, ob Sie beten können, sondern ob Sie jemanden haben, der für Sie betet. Es erzählte mir ein Mensch, der die allerersten Anfänge im Christentum macht, dass ihm am meisten Eindruck macht, dass jemand sagt, ich werde von jetzt ab für Sie beten. Nicht? Ja, könnt ihr das denn brauchen? Ja, das ist schön. Ne? Das ist richtig. Haben Sie auch jemanden, der für Sie betet? Ich wäre sehr unglücklich, wenn ich denken müsste, für mich betet kein Mensch mehr. Ich glaube, da würde ich Mut verlieren. Wissen Sie? Da würde ich Mut verlieren. Es ist mir ein herrlicher Gedanke zu wissen, dass ich Brüder und Schwestern nicht nur in Essen, sondern in der weiten Welt habe, die für mich beten. Ging mal durch in Ferien vor Jahren meinen Kindern durch den Luftkurort Urach und da begrüßt mich eine alte Oma. Die saß da und passte auf ihre Enkelchen auf. Pastor Busch, ich sage, kennen Sie mich denn? Ha, sagt sie, für Sie bete ich doch jeden Tag. Und ich bin da geheult, nicht? Wir kamen so vom Bad, wissen Sie. Also, ich bin da geheult, Oma, Sie beten für mich. Und sie erzählt dann, warum. Ja, das ist ein Geschenk, einen Menschen zu haben, der für einen betet. Als Dr. Verwiebe als Jugendmissionar nach Sumatra reist und Abschied nahm in einer großen Feier, das ist jetzt 20 Jahre her oder noch länger, da sagt er, das vergesse ich nicht, ich gehe meiner Frau jetzt nach Sumatra, wir werden viel Schweres erleben, aber es gibt nur ein Schweres, was wir erleben könnten, wenn wir denken müssten, jetzt wird für uns in der Heimat nicht mehr gebetet. Das wäre furchtbar. Ich glaube, man darf sich ein bisschen drum umsehen, dass man Freunde und Menschen findet, die für einen beten. Man hat es ab und zu nötig. Manchmal kann man selber nicht mehr beten. Ne? Immer so schwach und elend. Und da bin ich froh, wenn nicht nur der Heilige Geist für mich eintritt, sondern dass Brüder und Schwestern für einen beten. Und sehen Sie, das ist die richtige Gemeinde, wo man füreinander betet. Deshalb sage ich immer, haben Sie auch nach rechts und links schon einen Dach gesagt. Ich sage ja in der Kirche, da kommen Leute rein, setzen ja die äußerste Ecke der Bank, nicht der Nächste muss drüber steigen und setzt sich drei Plätze weiter und da sitzen sie wie Eisblöcke nebeneinander, bewegen beim Singen leicht die Lippen, dass ein kleiner Hauch herauskommt und gehen so auseinander und keiner weiß vom anderen. Ja, wie kann man da füreinander beten? Der Wahnsinn, nicht? Ich kann nur für jemanden beten, den ich kenne, nicht? Ich will für Sie kein Beten, ich kenne ja, was miteinander erlebt und so, nicht? Verstehen Sie? Da muss man nach rechts und links und das sagen, wie geht's, haben sie nötig, sehen so traurig aus und so. Wenn ich für sie will, ich beten. Also ich muss weitermachen, sonst komme ich über den einen Punkt schon gar nicht raus, nicht? Zwei, B, also Paulus betet für die Gemeinde. Glücklich, wer einen hat, der für einen betet. B, was ist der Paulus für ein wundervoller Beter? Ich weiß nicht, ob sie alle beten können. Vielleicht beten sie, wenn sie Zahnschmerzen haben, dass sie einmal in der Verzweiflung beten, lieber Gott, nimm die Zahnschmerzen weg. Ich meine, es dürfen sie auch. Aber bitte kontrollieren Sie mal, also jetzt rede ich mit denen, die überhaupt beten können. Kontrollieren Sie mal Ihr eigenes Gebet. Das sind alles Dinge, die uns betreffen. Schön. Ich bete für mein Leib, für meinen Geist, für meine Frau, für meine Kinder, für die Enkel. Weiter geht es noch nicht, Urenkel, die kommen bald und so. Nee, aber das wird alles vor Gott gebracht. Gut. Aber Paulus hat, ich möchte es so nennen, einen Reich-Gottes-Blick. Er betet für die Gemeinde, die durch das Wirken des Geistes Gottes in Ephesus entstanden ist. Und ebenso für die Gemeinde in Korinth, das hören wir von ihm. Paulus hat ein Reich-Gottes-Gebet. Er bringt die Werke des Reiches Gottes, die Gemeinden, vors Angesicht des Herrn. Und ich denke, dass, wenn man sich in solchem Gebet übt, man selber ein weites Herz kriegt. Wissen Sie, ich fürchte sehr für mich und für meine Freunde, dass wir kleinkariert sind oder werden. Von Natur sind wir so geneigt zum Kleinkarierten. Ich, meine Angelegenheiten, meine Schwierigkeiten. So, ganz kleines Karo, darin bewegen wir uns. Paulus war im Gefängnis. Paulus wurde vielleicht hingerichtet, steht in einem aufregenden Prozess auf Leben und Tod in Rom und schreibt, ich bete für euch. dein Prozess war nicht so wichtig. Aber dass der Geist Gottes in der Weltstadt Ephesus Menschen zu Jesus geführt hat, dass sie Reden Gottes bekommen haben, dass sie das Kreuz Jesu gefunden haben, Vergebung ihrer Sünden, dem Heiland gehören, Loblieder singen, das interessiert ihr, für die muss ich beten, dass der Teufel sie nicht wieder überrollt und weg ist von der Landkarte. Verstehen Sie, das nenne ich großkariert, ja? Ich habe ja oft erzählt von meiner Großmutter, einer blinden Schulmeisterswitwe, die in einem kleinen Dörflein weit von der Bahn in Hülben lebten. Als Student bin ich samstags immer dahin gefahren von Tübingen, um mich bei denen satt zu essen an Landwirtschaft, nicht? Das war so nach dem Ersten Weltkrieg, war das immer Hungerzeit. Und wenn ich da so samstagnachmittags hinkam, das war unvergesslich. Wilhelm, jetzt wird gefespert und dann wurde aufgefahren und ich nahm also zu an Alter und Umfang. Und dann, wenn das vorbei war, dann sagt die Großmutter, die im Ecke saß und am Spinnrocken noch, die hat noch selber alle ihre Leintücher gesponnen und weben lassen und so weiter, nicht? Sagt sie, so Wilhelm, und jetzt holst du Heiderbutter und liest mir vor. Und dann las ich das Missionsblatt vor. Und die blinde Frau, China, kämpft um das Evangelium China. Und was geschieht in Kamerun? Und da habe ich gedacht, Mensch, eine alte blinde Frau am Rand der Ewigkeit. Das ist nicht kleinkariert. Wo die Siege Gottes in der Welt sind, das will sie wissen. Und da tritt sie bieten für ein, das ist ihre Sache, da kämpft sie mit. Großartig. Ich saß als Student da und dachte, Mensch, viele meiner großartigen Studentenfreunde und ich selber, was sind wir für armselige Typen gegen die blinde Frau, ne? Den Reich Gottes Blick wünsche ich. Dass mein Gebet auch eintritt für dich. Mit Kämpfen hilft, mit Kämpfen und Siegen hilft, mit der Fürbitte. Ich muss da eine kleine Geschichte dazu erzählen, die scheint mir sehr wichtig zu sein. Das ist ein bisschen, wir haben ja Zeit, nicht? Wir können da ja lange stehen bleiben. Und das ist mir sehr wichtig, das mal zu sagen. Sehen Sie, es war eine Zeit lang furchtbar Sitte, dass jeder Theologe in seiner Predigt loslegte gegen uns Pietisten und sagte, die sind introvertiert, die kümmern sich nur um ihre eigene Seligkeit. Und dann wurde immer das Lied zitiert von Hardenberg, wenn ich ihn nur habe, wenn er mein nur ist, wurde dann so betont, wenn ich ihn nur habe, wenn er mein nur ist. Lasse still die anderen, stille, große, breite, breite, stille, lichte Straßen wandern. Und da wurde gesagt, das ist typisch egoistisch, so sind die Pietisten nur um ihre eigene Seligkeit besorgt, lasse still die anderen in die Hölle laufen. Lieben Freunde, derselbe Mann, der das gedichtet hat, der hat ein Vers gedichtet, O geht hinaus auf alle Straßen und führt die Irrenden herein. Eines der gewaltigsten Missionslieder gedichtet. Daran ist mir deutlich geworden, nur wer einmal ganz um seine eigene Seligkeit bekümmert war, dass ihm die ganze übrige Welt wurscht war, egal war, dass er sagt, jetzt muss ich Frieden mit Gott kriegen. Es geht nicht um tausend Probleme der Welt, aber ich bin kein Kind Gottes und ich lebe in Sünden und ich habe noch keine Vergebung der Sünden. Ich muss das haben. Nur wenn man für sich ganz allein, abgeblendet für alles, den Herrn Jesus findet am Kreuz, mein Heiland, meine Seligkeit. Jetzt gehöre ich dir, wenn alle anderen nicht wollen, sogar meine Bekehrung. Ganz allein als junger Offizier, Herr Jesus, ich liefere mich dir aus. Machte keiner mit. Lasse still die anderen bleiten, nicht die Straßen wandern. Jetzt ging's um mich. Nur wer das zuerst durchgemacht hat, der kann nachher ein Reich Gottes Blick kriegen, dass er sagt, ich bete auch für Ephesus. Oh, geht hinaus auf alle Straßen. Man kann den weiten, großkarierten Reich Gottes Blick nur haben, wenn man zuerst selber selig geworden ist. Wenn man ausschließlich um seine eigenen Seligkeit besorgt war. Ist deutlich, was ich meine? Mir ist das nochmal in einem anderen Fall aufgegangen. Als meine Frau in ein Herzsanatorium kam, da sagt sie, jetzt gib mir noch irgend so einen richtigen, guten, Vater mit zum Lesen. Ich habe es in meiner Bücherei, wissen Sie, so Sachen, die es gar nicht mehr gibt, so Bücher, nicht? So uralte, antiquarische, wo noch richtig was drinsteht. Und da sage ich, hier ist richtig. Von Bogatski, vertrauter Umgang der Seele mit Gott. Oder vertraulicher Umgang der Seele mit Gott von Bogatski. Richtig, so Lederrücken, schwarz gebunden, ne, das nimmst du mit. 1793 Ausgabe und so. Und meine Frau nimmt es mit und liest auch und schreibt immer wieder, da habe ich so einen Segen von. Und eines Tages schreibt sie, ja, weißt du, ein kleines Aber habe ich doch. Dass der Mann hier 250 Seiten lang nur ganz ausschließlich vom vertraulichen Umgang der Seele mit Gott redet. Als wenn es die ganze übrige Welt nicht gäbe. Als wenn Christen nicht Aufgabe der Welt hätten. Als wenn Christen nicht drum kümmern müssten, was in der Welt geschieht. Nur, wie komme ich zum vertraulichen Umgang der Seele mit Gott? Und da wird also ausführlich gesagt, das kannst du nur haben, wenn du mit Gott Frieden hast. Den kannst du durch Jesus haben, der für dich starb. Jesus vergibt Sünde. Dadurch wirst du ein Kind Gottes. Nun kannst du vertraulich mit Gott umgehen. Wie macht man das? Rede mit ihm, sprich mit ihm. Da schreibt meine Frau, ja, also, als wenn die ganze Welt nicht existierte. Er ist doch arg, so nur ich und meine Seele und Gott. Dann hat mich das ein bisschen geärgert, dass mein lieber Bogatski hier von meiner eigenen Frau so ein bisschen attackiert wird, nicht? Und als wir uns dann trennten und ich noch ein paar Tage nach Wengen fuhr in der Schweiz, dann nahm ich den Bogatski mit, sie hatten durch und lasen mit großem Gewinn. Und dann gehe ich Sonntag nach Tagen in die Kirche in Wengen. Und da war so ein bisschen umständlich, erst Leute stundenlang und dann spielt da so ein Örgelchen und dann war noch eine Taufe, es geschah, es fing sehr langsam an alles, nicht? Und die kamen mal so richtig zur Sache, in der Zeit sind wir längst fertig hier, nicht? Nun, ich hatte ja Zeit, es war ja nichts eilig, habe ich mir immer gesagt. Und wie dann so leere Pausen waren, da kam ich so dran, das neue Schweizer Gesangbuch so ein bisschen durchzusehen. Und da geriet ich so an das Verfasserverzeichnis. Wolke. Also wie interessant, dass der Fritz Wolke, unser Freund Fritz Wolke, im schweizerischen Gesangbuch als Verfasser eines Liedes steht, nicht? So ein Arbeiter kommt auf einmal zu hohen Ehren im Schweizer Gesangbuch. Und der Bogatski, denke ich, Bogatski hat auch ein Lied gedichtet, was für eins. 300 so und so viel, ich schlage nach. Und was meinen Sie, welches Lied der Bogatski gedichtet hat? Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, o bessere Zions wüste Stege, lass jede hohe, niedere Schule eine Werkstatt eines Heiligen Geistes sein, sende Boten in alle Welt, das Lied, in dem alle Dinge der Welt zur Sprache kommen. Verstehen Sie? Sie müssten es mal, bei uns sind überall Strophen weggelassen, nämlich dem Liederbuch. Sie müssten mal das ganze Lied sehen, das sind 12 oder 15 Strophen, wo alles vorkommt, die Mission, die Universitäten, die Schulen, dass die Kirche so elend ist. Mach uns bald von jedem Mietling frei, dass Kirchen, Schulen, Garten Gottes sei. Ich habe nach Hause, am selben Freund nach Hause geschrieben, Frau, der selbe Bogatski hat ein Lied gedichtet, wo alle Dinge der Welt in seinen Griff sind. Ganz groß kariert. Es wurde mir deutlich, nur wer vom vertrauten Umgang der Seele mit Gott weiß, der kriegt nachher einen richtigen weiten Blick. Wenn wir das Erste weglassen wollen und einen weiten Reich Gottesblick so haben, dann kommen wir bloß zur Kirchenpolitik. Aber nicht zur Reich Gottesblick. Ne? Nicht? Lieben Freunde, halten Sie die Ordnungen ein. Mein eigenes Herz muss gerettet werden. Ich muss im Heiligen Geist erfüllt werden. Ich muss einen Heiland finden. Und dann den Blick weiten lassen. Und immer wieder beides nebeneinander. Nicht? So, das war ein bisschen weit ausgeholt, aber es war wichtig. Jetzt kommt C. Paulus betet für Ephesus. Glücklich Epheser. Paulus hat einen Reich Gottesblick. C. Wie betet der Paulus? Ich beuge meine Knie. Ich beuge meine Knie. Paulus betet kniet. Und er war kein Kniebändchen. Auch ein staubigen Gefängnisboden. Knie da nieder. Und nun muss ich offen gestehen, man kann das nicht überall. Aber wenn ich richtig beten will, dann muss ich knien. dann muss ich niederknien vor dem König aller Könige und Herrn aller Herren. Und ich bin froh, dass wir in unserem Weigelhaus, bei unseren Gebetsgemeinschaften, bei den Mitleitern und Helfern, bei seinen Mitarbeitern, so beten, dass wir niederknien. Es hat mich doll bewegt, wie ich bei meiner letzten Reise in Norwegen hatte einen Vortrag gehabt vor Studenten und war viel junges Volk da. Und es ist so schwer zu wissen, ob man da ein angekommen ist. Wissen Sie, weil es gedolmetscht wird. So ist alles so ein, nicht so direkt, nicht? Hier fühle ich, ob einer einfällt, ob einer einschläft und so. Verstehen Sie, wenn es gedolmetscht wird, ist alles so indirekt. Und ich hatte so das Gefühl, vielleicht war alles falsch und daneben, nicht im fremden Land auch noch. Man weiß ja nicht, wo die Probleme der jungen Leute liegen. Und da ging ich durch dieses große Haus da in der Mission, wo viele Säle und manchmal Veranstaltungen sind. Wir hatten im großen Saal getagt mit Studenten. Was habe ich verlassen noch und entzog mich auch all meinen Freunden und ging durch dieses große Haus und kam im Souterrain in ein, ach, sind da auch noch Säle, wusste ich gar nicht, eine Garderobe und da ist eine Saaltür. Ich denke, muss die angucken. Ich mache die Saaltür auf und da liegen etwa 120 junge Leute auf den Knien, junge Mädels. So um 20. So ein Kreis aus der norwegischen Erweckungsbewegung. Und dann betet da einer und da ein junger Mann und da ein lebendiger Fluss des Gebetes. Ich habe die Tür damit zugezogen, nächsten Stuhl noch den letzten freien Platz und bin mit niedergekniet. Ich verstand von dem Beten kein Wort. Ich sprach Norwegisch. Aber ich kann Ihnen sagen, ich war wie im Himmel. Können Sie verstehen? Da lagen wir vom Angesicht Gottes mit. Genügt mir mit diesen jungen Menschen, die ich nicht kannte, die ich zufällig reingeraten war, mit ihnen vom Angesicht Gottes auf Knien zu liegen. Wir sind im Weigelhaus oft angegriffen worden, dass wir noch immer knien, beten, nämlich in unserem Schülerkreis. Das ist ja Dienstag so eine Stunde und das ist am Schluss auch eine Kniengebetsgemeinschaft. Und dann kommen oft so Jungs rein aus Elternhäusern, aus Bredene oder so, wo die Eltern plötzlich befremdet sind, der Pastor, da kommt eben ein Junge nach Hause da, der ist ein Untersekunda und der ist dann so eine Stunde gewesen, ja, gnädige Frau. Ja, hören Sie mal, da rutschen Sie auf dem Boden rum. Ja, gnädige Frau, rutschen Sie mal am Boden rum, nicht? Ja, das geht doch nicht. Ich sage, das geht seit 40, 50 Jahren im Weigelhaus schon. Nicht? Und dann pflege ich Ihnen das Wort zu sagen, ich weiß nicht, von wem es stammt. Wer vor dem lebendigen Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen. Nur wer vor Gott auf dem Knie liegen kann, kann vor Menschen gerade stehen. Vielleicht nicht die Frau, das haben wir exerziert im Dritten Reich. Wenn die größten Leute umkippten, haben meine Jungs hingestanden, haben sich einsperren lassen, verhören lassen. Aber sie standen wie die Mauern bekannt in ihren Heiland. Nur wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen. Paulus sagt, ich beuge meine Knie. Schön. Dieser Kreis wäre zu groß zum Knien und sind zu viel Alte und so. Verstehen Sie? Aber ich empfehle es Ihnen für Ihr privates Gebet. Und wenn er an einem Glauben weiterkommt, dann wird er immer dahin geführt, ganz von selber, wenn man ans Knien kommt. Nicht? Paulus betet für die Gemeinde. Der nächste Punkt. Ich bin gerne gewöhnt, so, weißt du, so lange zu reden. Nee, ich habe tagelang geschwiegen, ich bin gerne gewöhnt, so lange zu reden. Zu wem betet Paulus? Ich beuge meine Knie. Zu wem betet ihr? Vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi. Lieben Freunde, da sind wir an dem Problem wieder. Unser Bruder Kutsch hat eben beinahe das Gebet vergessen und da sagte Paul Dorf, wir müssen noch beten. Und da sagte Bruder Kutscher, lieber Herr Jesus. Und so hätte ich auch gesagt. Genauso. Und die meisten meiner Jungen beten, Herr Jesus, ich bitte dich. Und das ist gut. Beten Sie ruhig so. Der Name Jesu ist eine Macht. Meine Mutter hatte mal erzählt, meine köstliche Mutter, dass sie eines Abends todmüde ins Bett gesunken sei. Da hatte sie 20 Gäste ein paar Tage versorgt und sing sie ins Bett. Sagt, sie wollte noch beten, ich war zu müde. Da habe ich gesagt, lieber Heiland, Herr Jesus, gute Nacht. Aber lieber, es war ihr, das ganze Gebet bestand eigentlich. eigentlich darin, seinen Namen zu nennen.
Und das ist ein Gebet.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich in meinem Leben Anfechtungsstunden erlebt habe, wo das Beten nur darin stand, Jesus zu rufen, seinen Namen. Denn ein Name ist eine Macht, ist ein festes Schloss, der Gerechte läuft dahin, wird beschirren. Verstehen Sie? Wenn Sie viel zu schwach sind, große oder geistlich zu schwach, große Gebete zu sprechen, dann sagen Sie, Herr Jesus, Amen. Das ist ein Gebet, glauben Sie mir. Und dann sagt Paulus, ich gehe jetzt diesmal in diesem feierlichen Stundenschritt weiter. Ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus. Ich muss da ein paar Worte sagen. Ich bin überzeugt, dass es völlig gleichgültig ist, ob es zum Vater oder zum Sohne beten. Ich glaube, dass es für uns einfach naheliegend ist, Herr Jesus zu sagen, weil der Name eine Macht ist und weil er uns so nah ist. Aber wir dürfen auch sagen, lieber Vater. Aber ist nicht interessant, dass Paulus sagt, nicht sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, sondern sagt, vor dem Vater Jesu Christi. Das heißt, im Moment muss der Name Jesus Christus dabei sein. Verstehen Sie? In dem Moment muss der Name Jesus Christus dabei sein. Warum? Ah, warum nicht, kann ich recht deutlich machen. Man kann zum Vater nur beten im Namen Jesu Christi. In der Berufung auf Jesus, der mich erkauft hat. Meinen Sie denn, Sie könnten zu Gott einfach reinstolpern? Gehen Sie mal einfach zum Oberbürgermeister, wenn der Sie rauskegelt. Kennt niemand. Wenn Sie einfach unangemeldet, da hier bin ich. Hä? Sollen Sie mal sehen. Und zum lebendigen Gott wollen Sie so kommen? Wir können zu Gott, wir Sünder, nur kommen im Namen Jesu. Der uns Sünder gereinigt hat, versöhnt hat, erkauft hat. Ich möchte vor Gott treten, sagen, im Namen deines Sohnes, der mich erkauft hat, trete ich vor dich. Da ist die Tür offen. Verstehen Sie? Da ist die Tür offen. Im Namen Jesu Christi können wir vom Vater treten. Jesus spricht auch davon, wenn ein Vater etwas bittet, werde in meinem Namen. Gekleidet in die Gerechtigkeit Jesu Christi will ich am jüngsten Tag unerschrocken vom Vater treten, deren schrecklicher Richter ist, und sagen, mein lieber Vater. Da sagt Gott, der Teufel, der so wurscht tausend Sünden sei, Jesus starb für mich, im Glauben gekleidet in die Gerechtigkeit Jesu, will ich vor Gott treten und sagen, aber lieber Vater, das weiß ich jetzt schon nicht. Im Namen Jesu Christi dürfen wir. Darum nennt Paulus hier den Namen Jesu Christi. Aber Sie dürfen also zu Jesus beten oder zum Vater im Namen Jesu Christi. Das ist beides für uns völlig gleich. Und nun muss ich davon reden. Also, nur noch ein E. A, B, C, D, E. Paulus betet für die Epheser. Sehen Sie, Paulus ist doch ein Kerl, der macht einen Theologen zu schaffen. Oder wie mir der Heilige Geist macht einen Theologen zu schaffen. Wollen Sie mal bitte den Text reinsehen? Dir halten beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi. Jetzt müsste auf Vers 16 kommen, dass er euch Kraft gebe, oder nicht? Plötzlich steht der Vers 16 dazwischen. Vers 15 dazwischen. Und ich verstehe ihn nicht ganz. Ich will versuchen, ihn zu erklären. Der Paulus, da ist immer, als wenn die Feder ausrutschen, der muss noch was sagen. So voll ist sein Herz, nicht? Der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel auf Erden. Das klingt so schön. Das klingt so schön. Aber gefühlsmäßig, was heißt es eigentlich? Sehen Sie, im griechischen Text, den Luther sehr sinngemäß übersetzt, heißt es wörtlich, das Neue Testament ist ja griechisch geschrieben, da heißt es wörtlich, also ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, von dem jede Vaterschaft den Namen hat, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden den Namen hat. Was will das heißen? Also Luther überlässt ganz gut, der richtige Vater ist über alles. Jede Vaterschaft auf Erden hat von ihm den Namen. Das heißt, wenn es den Vater, den lebendigen Gott nicht gäbe, gäbe es überhaupt keine Vaterschaft. Atheisten können aufstecken, von Vater zu reden.
So, ne? Das heißt, alles, was in der Welt Vater genannt wird, geistlicher Vater, leiblicher Vater, ist abgeleitet vom himmlischen Vater. Von dem jede Vaterschaft genannt wird. Also, es gab mal einen griechischen Philosophen, der heißt Plato. Und dieser Plato, der hat gesagt, es gibt eine sichtbare Welt, die ist nicht so wichtig, und die unsichtbare Welt. Und die unsichtbare Welt, hat Plato gesagt, verzeihen Sie, kleine Kurs in die Philosophie, die unsichtbare Welt, das ist die Welt der Ideen. Und das ist das Eigentliche. Zum Beispiel, hier gibt es Millionen Tische in der Welt. Aber in der unsichtbaren Welt, in der Welt der Ideen, gibt es die Idee des Tisches. Gewissermaßen die Uridee des Tisches. Und das ist der wirkliche Tisch. Oder es gibt hier viele, viele Pferde, nicht wahr, die rumlaufen. Schwarze, weiße, braune, grüne, gelbe, nicht wahr, kurze, große, kleine, was weiß ich, stummliche, mit Denkmalshals. Und aber in der Welt der Ideen gibt es das Pferd, die Idee des Pferdes. Und das ist die Wirklichkeit. Wir sind eben in der Welt der Erscheinungen nur verkauft. Das Wirkliche ist die Welt der Ideen, wo das Pferd ist und der Tisch. Und beinahe könnte man glauben, Paulus rede hier wie Plato. Es gibt viele Väter in der Welt. Jeder katholische Heiler lässt sich ja Pater nennen, nicht? Das heißt Vater. Und dann gibt es einen heiligen Vater. Und dann gibt es die vielen Väter in Familien. Junge, was sind da für Typen auch nicht? Die Väter in Familien. Und dann gibt es wirklich geistliche Väter und väterlichen Freund. Und er sagt, Plato, es gibt also viele Väter, aber in Wirklichkeit gibt es in der Welt der Ideen, würde Plato sagen, den Vater. Und beinahe so spricht Paulus, nicht? Paulus war ein großer Feind der platonischen Philosophie, aber hier spricht er beinahe so. Was Vater ist, das kannst du an Gott sehen. Das ist das Wirkliche. Da ist Vaterschaft. Ist doch nicht? Mir ist in dem Vers das wichtig, dass alle Vaterschaft nur richtig ist, abgeleitet von Gott. Also ihr Familienväter, ihr habt kein Recht in eurer Familie zu Hause wie ihr Tyrann, sondern ihr seid Beauftragte Gottes. Er ist der Vater und gibt da so ein bisschen ab. So ist gemeint. Ihr seid Beauftragte Gottes. Da kriegt man einen roten Kopf wie Haustyrann, nicht? Väter sind Beauftragte Gottes. Ihr dürft sogar Schöpfung mit, nicht? Kinder zollen. Richtig. Leben schaffen, aber der Beauftragte Gottes. Eine Vaterschaft ist eigentlich nur vom wirklichen Vater entgegennimmt. Nun, ich möchte nicht allzu lange bei dem Vers stehen bleiben. Ich habe noch ein paar Minuten und die muss ich ausnutzen. Also Paulus betet und nun müssen wir fragen, was betet denn Paulus? Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus. Und nun war mir das so wichtig, was erbittet er für die Gemeinde in Ephesus? Sie müssen mal denken, eine kleine Christengemeinde in der heidnischen Welt, die erlitt Verfolgung. Wird er ihnen nicht vor allen Dingen erbitten, friedliche Ruhe, gute Zeiten? Nicht? Ganzen Verse lese ich nichts davon. Offenbar war der Paulus mit dem Lebensstandard gar nicht so schrecklich wichtig mit friedlichen Zeiten. Sehen Sie, es hat mich auf einmal, wie ich am Schreibtisch heute Morgen saß, gepackt. Was erbittet Paulus für seine Epheser? Das muss also doch das Wichtigste sein. Da ja Paulus ja nicht einfach aus dem Daumen sich das saugt, sondern voll Heiligen Geistes spricht, erfahren wir auf die Weise mal, was nach Ansicht des Geistes Gottes das Wichtigste ist. Ist deutlich. Paulus erbittet doch das Wichtigste, keine Nebensächlichkeit. Was wäre für uns alle das Wichtigste? Sehen Sie, von dem Gesichtspunkt aus habe ich angefangen, das zu betrachten. Was ist für uns alles Wichtigste? Wenn ich Sie frage, was für Sie das Wichtigste, boah, da werden interessante Antworten bekommen, nicht? Ich meine, wenn der Pastor fragt, dann geben Leute meistens schon leicht religiöse Kurve, nicht? Das müssen andere die Frage stellen, nicht? Müssen andere die Frage stellen. Was für Sie das Wichtigste? Nach Ansicht der Paulus ist das Wichtigste erstens, dass er euch Kraft gebe, ein paar Verse sein weiter, stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Das ist erst das wichtig wäre, dass wir am inwendigen Menschen mal endlich kräftig werden. Lieben Freunde, bei den meisten Leuten ist der inwendige Mensch ja überhaupt noch nicht zum Leben erwacht.
Es gibt so von dem bekannten großen norwegischen Dichter Ibsen ein Stück Peer Gynt. Da kommt der Peer Gynt, dieser rumgeworfene wilde Kerl, eine Szene, wo er mal eine Zwiebel hat und will den Kern rausmachen und nimmt Schale um Schale ab. Und auf einmal kommt, sind nur Schale, kommt nichts mehr. Und er sagt, so bin ich. Schale, aber nichts drin. Und so ist der unbekehrte Mensch jahrelang nicht da, nur Schale. Arbeit, Zerstreuung, Sorgen, nichts da. Und dann kann es sein, dass Gott einen so in die Schule nimmt, dass immer der inwendige Mensch aufwacht. Nicht? Zum einmal innerlich, mir fehlt ja was. Oh, dass ich könnte glauben. Das ist schön, wenn der inwendige Mensch aufwacht. Das gehört für einen Pfarrer zum Schönsten, nicht wenn er auf einmal merkt, dass so ein ganz oberflächlicher, langweiliger Mensch, ganz egal, kann eine große Rolle spielen, auf einmal fängt er an zu fragen, ja und Gott, und wie bin ich und wie komme ich zum Glauben, wenn der inwendige Mensch die Augen öffnet. Nun, Sie säßen ja hoffentlich nicht hier, wenn bei Ihnen nicht so ein inwendiger Mensch aufgewacht wäre. Aber der ist so schwach. Ist so schwach, sogar teufelschwach, sogar bei mir. Darunter leide ich, dass der inwendige Mensch zum Beispiel so furchtbar schnell überrumpelt wird von Fleisch und Blut. Nicht? Mein Bruder und ich, die wir noch jünger waren, damals mal so getrieben, nicht der inwendige Mensch muss erstarken. Und da habe ich mal abends gemerkt, später sage ich zu ihm, also morgen stehen wir mal ganz früh auf. Da sagt er, jawohl. Da wollen wir den äußeren Menschen, der immer so faul ist, mal richtig Zwiebel, nicht? Früh raus. Und dann kam mein Bruder nachher doch um 10 zum Frühstück. Ich sage, wie war das? Da sagt er, ja. Ich glaube, der Inwendig ist allein aufgestanden, der Äußere jedenfalls nicht. Verstehen Sie, Sie lachen, dahinter ist das, so ist es ernsthaft. Der inwendige Mensch oft so schwach. Er weiß, was gut wäre. Er weiß, was recht wäre. Er weiß zum Beispiel, der inwendige Mensch, ich sollte lieben. Und dann kriegt man den Wut und geht aus allen Nähten. So wird der inwendige Mensch überrumpelt. Sie verstehen, wie ich meine? Nicht? Überrumpelt einfach. Paulus drückt es mal so aus in Römer 7. Ich habe Lust nach dem inwendigen Menschen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, im äußeren Menschen. Und dann sagt er so, was ich nicht will, das tue ich. Und das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Der inwendige Mensch ist so schwach. Er wird so oft vom überrumpelt, verstehen Sie, überfahren einfach. Was ich nicht will, das tue ich. Geht Sie nicht so? Haben Sie noch nicht gemerkt? Na, wenn also ein innerer Mensch bei Ihnen aufgewacht ist, dann wissen Sie was davon. Und der innere Mensch, der ist oft so zu zweifeln. Lebt der Herr wirklich? Hat er mich wirklich erkannt? Bin ich angenommen? Ist das wirklich so einfach, dass sein Blut reinmacht von aller Sünde? Ist es wirklich mir gesagt, dass ich einen Schritt vom Tod zum Leben tun darf? Vielleicht ist alles bloß, ich habe mich mit Pastor Busch da überreden lassen, der hat so eine Art, die Leute fertig zu machen. Alles nicht mehr. Nicht so. Der inwendige Mensch, der ist so schwach, der zweifelt, der kann es nicht nehmen. Da denkt man, das ist eine große Sache, Christ zu werden, da muss ich erst mal 5 Jahre dran studieren, bis ich da so rankomme. Statt heute Abend noch im Heiland zu gehören, nicht? Verstehen Sie? Heute Abend noch, im Herrn Jesus, der für uns gestorben ist, zu gehören. Der innere Mensch ist so schwach. So schrecklich war. Sagt Paulus, das hat so notwendig, dass der inwendige Mensch endlich mal stärker wird. Ja, du kannst nicht stärker sehen, mein auswendiger Mensch kann nicht stärker, nicht einmal so ein bisschen Atembewegung, nee, wie heißt man das, so ein bisschen Gymnastik und so, und da wird noch was draus, ein bisschen Massage und Kur und alles, da hast du mal wieder an, wie ich jetzt, aber das ist nur für den äußeren Menschen, nicht? Aber den inwendigen Menschen, nun, ich kann ihn wenig stärken, ich gebe ihm die Milch des Wortes Gottes nicht, und ich habe Gemeinschaft, da kann ich schon einiges tun, aber ich beuge meine Knie, dass er euch Kraft gebe. Stark zu werden durch seinen Geist im inneren Menschen. Und das ist das Schöne, der Paulus war einfach ein vitaler Kerl. Da macht mir so eine Freude, dass der Paulus nicht einfach sagt, wie Luther übersetzt, stark zu werden am inwendigen Menschen. Sehen Sie Vers 16, stark zu werden. Sondern im Griechischen steht es noch viel doller. Also die, die Griechisch können, nicht? Da steht Dynamai, Krataiotenai. Das heißt wörtlich, Krataiotenai, dass ihr gestärkt werdet. Dynamai, Dynamit, also Dynamai, das heißt Kraft, das haben wir im Wort Dynamit, nicht? Das heißt, im Griechischen steht hier, dass ihr mit Kraft gestärkt werdet. Granaten sollen reinschlagen, nicht? Bomben. Dynamit soll explodieren. Nicht, dass ihr stark werdet, dass ihr mit Kraft Gottes stark gemacht werdet. Versteht ihr, hier stehen zwei Ausdrücke. Das, wenn man es im Griechischen liest, eine solche Potenzierung, dass man in dem Moment spürt, wie der Paulus denkt, oh, diese Epheser, liebe Christen, aber am inwendigen Menschen so schwach, die Heiligung so kümmerlich, ihr Glaube so schwach, mit Kraft soll er immer gestärkt werden. Versteht ihr, ganz stark. Wir sind hier an der Stelle, wo uns deutlich wird, warum sind wir so bescheiden in unserem Christenstand? Warum erwarten wir so wenig? Nicht, wir sagen immer so, also ein Pastor muss immer ein besserer Christ sein, wie alle übrigen. Und da müssen wir noch 3 Grad zurückbleiben, der Pastor schon ganz kümmerlichen Grad hat. Wollen wir also 2 minus bleiben, nicht so. Warum erwarten wir nicht durch den Geist Gottes, dass in unserem Leben wirklich was neu wird? Dass wir den Frieden Gottes gewaltig spüren. Dass wir Sünde auch mal an die Füße kriegen. Dass wir dem Heiland was zutrauen, wenn es gilt. Dynamai, mit Kraft gestärkt werden. Ja, habe ich deutlich gesagt, ja. Und da sagt Paulus, durch den Reichtum seiner Herrlichkeit. Gott hat's dazu, heißt das. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden. Sehen Sie, ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Also, wenn Sie von einer Leitung zu stark belasten, da gibt es einen Kurzschluss. Nicht? So viel ist nicht drin. Bei Gott ist so viel drin, der Reichtum seiner Herrlichkeit, dass er uns alle ganz großartig stärken könnte, wenn wir wollen. Er hat's. Ich las in meinen Ferien eine Novelle von der Ebner Eschenbach, das war ein österreichischer Schriftsteller im vorigen Jahrhundert, Unverbesserliche. Und da wird es ein entzückender katholischer Priester geschildert, so ein einfältiges Liebesgemüt, wie man ganz sein möchte und nie gewesen ist, der in so einem ganz verlorenen österreichischen Bergkaff der Priester ist. Und er gab jeden, der ihn bat und so. Und dann heißt es, und sogar noch die Unkosten für die Kirche, die Reparaturen bezahlte er. Dem Kirchengrat war es sehr recht. Aber sie haben nie Danke gesagt, denn sie dachten, so heißt er, er muss es ja haben, sonst täte er es nicht. Er muss es ja haben, sonst täte er es nicht. Nicht? Er hat es ja. Er hat es aber nicht, der arme Priester. Er kam an Rand der Armut, nicht? Er muss es ja haben. Und meine Freunde, wie ist nur mit Gott? Hat er's? Dass er uns alle so stark machen könnte durch seinen Geist und noch nichts verliert an Kraft? Sehen Sie, bei ihm ist nicht für den Priester. Er hat's. Er kann sich's leisten. Er kann sich's leisten, uns alle Dynamai zu stärken durch seinen Geist. Das wäre es wichtig, dass wir am inwendigen Menschen stark werden. Nicht? Darf ich eben noch zum Abschluss, gucken Sie mal in den Text rein, was wir besprechen müssen, dann noch, was nötig wäre. Vers 17, dass endlich die Wohnungsverhältnisse im Inwendigen klar werden. Dass Christus wohnt durch den Glauben euren Herzen. Was wohnt in uns? Dass die Wohnungsverhältnisse in uns mal klar werden. Nicht? Dann Vers 17, zweite Hälfte, dass euch die Liebe eingewurzelt werde, dass endlich mal eine richtige Gemeinde wird mit Liebe, nicht bloß mit Sympathie untereinander, nicht? Und was ist noch nötig, Vers 18, 19, dass wir endlich mal eine richtige Erkenntnis des Heils kriegen und nicht nur so ein sporadisches Ahnungschristentum haben. Aber das müssen wir ein andermal besprechen.